glaube auch, es muss nicht jeder Cybersicherheitsexperte sein. Ja, das ist absolut nicht notwendig. Aber so ein Grundmaß an Wissen, wo sind meine Gefahren, wo kann ich hier einen Fehler begehen und damit meine Organisation gefährden und damit letztendlich auch in der Wasserwirtschaft die Wasserversorgung oder Entsorgung gefährden, die ist schon für jeden Mitarbeiter unerlässlich.
Glasklar. Der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Viel Vergnügen!
Wasserversorgung ist Daseinsvorsorge und vor allem eins, eine besonders kritische Infrastruktur. Zum Teil auch rechtlich, aber natürlich auch von der Bedeutung für die Menschen. Eine Unterbrechung der Wasserversorgung ist ebenso kritisch, mindestens wie die in der Energieversorgung. Was sind so klassische Themen? Gibt es Risiken, die im Moment auftauchen? Was können Wasserversorger selbst tun? Und in dem Zusammenhang, wie unterstützt das Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft in NRW konkret? Wir sprechen gleich darüber, was das ist, das Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft. Ich spreche heute mit dem Geschäftsführer des KDW, Ronald Derler. Ronald ist in der Steiermark in Österreich geboren. Er war beim österreichischen Bundesheer als Truppenkommandant der Informations- und Kommunikationstechnologie. Er ist Polizeibeamter in Graz gewesen und hat seither verschiedene Tätigkeiten in der IT-Branche als Gründer und Projektmanager erfüllt. Er ist jetzt seit 2023 Geschäftsführer des KDW, öffentliches Unternehmen des Landes NRW. Er wird gleich noch einiges mehr dazu sagen. Lieber Ronald, schön, dass ich heute bei euch sein kann.
Hallo Arndt, danke für die Einladung.
Ronald, vielleicht stellst du dich selbst kurz vor, im Blick darauf, was machst du eigentlich, wenn du dich nicht mit IT beschäftigst?
Ach, wenn ich mal nicht meinem Job nachgehe, dann bin ich mit meiner Familie gerne draußen in der Natur beim Wandern. Wenn das Wetter nicht so schön ist, gehe ich gern vielleicht selber auch mal ins Gym. Ansonsten ein gutes Buch lesen, mich weiterbilden. Das sind meine Themen.
So die klassischen Themen. Wir haben im Vorgespräch aber auch gerade gemerkt, dass neben dem Thema IT und Cybersicherheit im Moment wenig Zeit fällt, hast du mir gesagt. Das leuchtet mir ein.
Ja, das Thema nimmt sehr viel Platz ein. Es wird zunehmend wichtiger und dementsprechend intensiv bereite ich mich auf neue Herausforderungen in diesem Zusammenhang vor.
Beschreib uns doch mal vielleicht bitte das KDW oder das Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft. Heute darf ich bei euch hier sein in Essen. Was macht ihr und warum gibt's euch?
Ja, das Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft ist vor circa 5 Jahren gegründet worden. Eine Initiative aus dem NRW-Umweltministerium heraus, zusammen mit großen Wasserversorgern und Entsorgern in NRW. Und der Initialgedanke war, die Wasserwirtschaft beim Thema Digitalisierung zu unterstützen, im Sinne eines Thinktanks vernetzen, gemeinsame Veranstaltungen zu machen, Informationsaustausch, auch zusammen mit der Wissenschaft. Hier gibt es viele Kooperationen mit Universitäten, Hochschulen. Und so hat das Ganze begonnen. Ich selbst bin dann 2023 dazugekommen und da hatten wir so einen kleinen Mindshift und wir haben gesagt, wir müssen das ein bisschen gezielter ausrichten. Wir müssen hier nicht nur allgemein Digitalisierung steuern, sondern wir müssen Dienstleistungen, die Wasserwirtschaft braucht, anbieten, die es sonst in der Form so nicht gibt. Und wir haben uns auch relativ schnell auf ein Fokusthema geeinigt, dass wir seit 2023 schwerpunktmäßig auch treiben, das ist die Cybersicherheit. Denn letztendlich ist Digitalisierung, so notwendig sie ist, schafft neue Risiken und denen muss man auf jeden Fall begegnen, wenn man in einer kritischen Infrastruktur unterwegs ist.
Ja, du hast es ja gerade beschrieben, vom Namen her könnte man erstmal meinen, Digitalisierung wäre das Grundthema der Wasserwirtschaft. Hatten wir hier im Podcast auch schon den ein oder anderen Gesprächspartner zu. Wir haben jetzt die Tage mit Marc Oehlmann gesprochen, kennst du ja sehr gut.
Ja.
Haben da das ganze Themenfeld KI, was kann man in der Wasserwirtschaft vielleicht so machen, mit ihm thematisiert. Grundsätzliche Digitalisierung ist natürlich auch sein Thema. Haben wir in der Wasserwirtschaft wie andere Branchen natürlich auch einiges zu tun. Aber dein Spezialfeld ist Cybersecurity oder das, was ihr jetzt macht und mit dem Land zusammen auch rausgeschält hat. Wie ist denn die Sicherheitslage im Moment so?
Die Sicherheitslage, würde ich sagen, im Moment ist sie auf einem stabilen Niveau, aber auf einem stabilen, hochgefährlichen Niveau. Das ist insofern positiv, dass das momentan nicht rapide steigt, aber wir müssen davon ausgehen, dass in den nächsten Monaten hier ein weiterer Anstieg mit Risiken beziehungsweise mit tatsächlichen Angriffsversuchen auf uns zukommt.
Man hört das ja allgemein, ist ja kein Geheimnis. Hat zugenommen die letzten Jahre?
Ja, definitiv.
Durch den Russland-Krieg in der Ukraine auch, oder?
Ich glaube, das hat mehrere Dimensionen. Die globale Lage spielt da sicher mit rein und das ist natürlich auch ein Thema, das gerade die kritische Infrastruktur besonders treibt. Aber es ist grundsätzlich natürlich auch der Fortschritt der Digitalisierung auf der einen Seite, der hier Risiken aufmacht, und auf der anderen Seite sind es sowohl die technischen Möglichkeiten, du hast KI angesprochen, KI ist super wertvoll, nützlich, wenn man es richtig einsetzt, aber natürlich die schlauen Ganoven wissen auch, wie man mit KI Angriffe stärker reinbringt in die Unternehmen, wie man hier schneller ist, wie man das hier einfach potenziert, das Angriffsrisiko.
Ist das so? Das wollte ich eigentlich auch noch fragen.
Also
das
ist, ja, definitiv.
Ist schon durchaus so als Fluch und Segen zugleich, ne, wahrscheinlich.
Absolut, ja. Also wir sehen es auf der einen Seite natürlich, die typische Phishing-Mail, die man vor 5 Jahren bekommen hat, einen schlechten Deutsch, wusste man sofort, okay, da will mich jemand reinlegen. Heutzutage sind die so gut geschrieben und so personalisiert, das können gar nicht mehr Menschen machen. Das sind KI-generierte Mails, die sind fehlerfrei teilweise. Sie haben auch immer irgendwie ähnlichen Schreibstil. Daran kann man schon erkennen, dass da eine Automatisierung dahinter ist. Da wird das auf jeden Fall eingesetzt. Man setzt aber mittlerweile KI auch ein, um hier Botnetze aufzubauen, um hier automatisierte Massenangriffe auf Infrastruktursysteme einzusetzen. Mhm. Und das macht es natürlich umso gefährlicher.
Eine KI kann einen Schreibstil auch so gut machen, dass du jetzt gerade sagst, das kann nicht von einem Menschen sein. Das finde ich spannend. Ich frage deswegen, weil ich habe gestern Abend eine Mail gekriegt. Ich sage jetzt nicht, ob ich es angeklickt habe oder nicht, aber es stellte sich raus, dass es von unserem internen Check war. Also wir machen natürlich alle, ich hoffe, wie viele andere aus der Branche auch, machen eigene Checks, testen, wie groß die Affinität der Mitarbeiter ist für diese Dinge. Und das war schon sehr, sehr echt. Das war jetzt, glaube ich, nicht KI generiert, aber ich kann das bestätigen aus verschiedenen Ecken im Moment. Die Sachen sind jetzt nicht mehr sofort zu erkennen.
Ja, teilweise läuft das ja auch als Jokes und Memes durch Social Media mittlerweile, wo man schon sagt, okay, man erkennt an gewissen Wörtern beziehungsweise an gewissen Phrasen oder auch an diesem langgezogenen Bindestrich, dass das von ChatGPT geschrieben wurde, wenn irgendwo ein Post abgesetzt wird auf LinkedIn oder ähnliches. Vieles wird auch in sozialen Medien mittlerweile mit ChatGPT geschrieben. Und auch wir nutzen teilweise für Schreibarbeiten ChatGPT, weil ich sage, warum muss ich komplett alles mit der Hand selber schreiben? Dort, wo man früher eine Sekretärin zum Abtippen hatte, hat man heute eine KI. Ja. Und man muss ihr nur mehr speziell sagen, okay, welche Themen und den Informationsgehalt muss man ihr mitgeben. Aber dann das auszuformulieren, macht eine KI. Man kann dann ja noch manuell nachsteuern, wenn einem das nicht schmeckt. Aber es ist halt schon so, dass diese KI natürlich, diese großen Modelle, dann in einer gewissen Sprache gewisse Muster erzeugen, wie jeder Mensch auch individuell seine eigenen Sprachmuster hat. Und daran erkennt man es dann meistens, wenn man sich damit gut auskennt. Für den Laien ist das absolut nicht mehr nachvollziehbar.
Mhm. Aber wo wir dabei gerade schon sind, das ist jetzt so die Büro-IT.
Genau.
Also Mails oder klassische Vorgang, Social Engineering,
genau,
wie man das im Grunde nennt, ne? Also zu versuchen, über klassische Einfallstore wie die Mail irgendwie reinzukommen. Das ist so der Bereich auch, vor dem ihr schützt, also wo ihr Kompetenz bei euch seht. Das ist ja die klassische IT im Grunde dann eigentlich, ne?
Also das, was wir zum Thema Schutz machen, das ist mehrgliedrig. Das fängt mal beim Sensibilisieren an, weil der Faktor Mensch ist ja immer noch das größte Einfallstor für jemanden, der in die Systeme hinein möchte. Fängt typischerweise mit der klassischen Phishing-Mail an. Das kann aber auch ein Anruf sein. Das kann aber auch jemand sein, der irgendwie vor der Tür steht und eben mal schnell rein möchte in den Betrieb und hier etwas erkunden möchte. Letztendlich geht es beim Social Engineering immer darum, Informationen abzugreifen oder Türen zu öffnen in Systeme hinein. Dazu haben wir ein E-Learning aufgebaut, das wir speziell für die Wasserwirtschaft zusammen mit dem DVGW entwickelt haben, wo wir Inhalte haben, die von diesen Themen angefangen, bis aber hinein in die spezifischen wasserwirtschaftlichen Themen Operations Technology, also die OT, alles beinhaltet, aber auch rechtliche Themen, weil wir gesehen haben, im herannahenden NIS 2 haben wir ja natürlich auch die Verpflichtung, Führungskräfte zu schulen, und da haben wir dann rechtliche Themen drinnen oder organisatorische Themen zum Thema Cybersicherheit. Also in diesem E-Learning ist ein recht umfangreiches Paket für alle Mitarbeiter drinnen, so dass man diesen Schulungsverpflichtungen zukünftig auch einfach nachkommen kann. Und das ist schon mal zwar eine kleine Säule bei uns, die aber einen großen Impact hat. Organisatorisch und technisch einen größeren Aufwand hat das aktive Schützen. Das findet bei uns im Security Operations Center statt.
Das ist SOC.
Genau, das SOC. Und hier monitoren wir aktiv die Systeme und gucken, dass ja letztendlich in der Wasserwirtschaft keine Angriffe stattfinden, ohne dass man es mitbekommt. Beziehungsweise wir gucken auch schon vorab, ob hier verdächtige Aktivitäten sind. Und wenn das der Fall ist, dann werden entsprechende Maßnahmen gezogen, um das Schutzniveau zu erhöhen, beziehungsweise diese Angreifer präventiv abzuwehren. Darüber hinaus machen wir im Thema informieren, sind ein sogenannter Single Point of Contact für die Wasserwirtschaft. Wir sind hier im Austausch mit Behörden, wir sind gut vernetzt, auch überregional, auch international mit anderen Organisationen, die speziell für die Wasserwirtschaft sicherheitsmäßig unterwegs sind. Und unser Ziel ist dabei, dass Informationslevel für unsere Betriebe hochzuhalten, immer up-to-date zu sein, zielgerichtete Informationen. Das machen wir dann auch mit einem monatlichen Lagebild, so dass die Betriebe hier auch was in der Hand haben. Und all das ist unser ganzheitlicher Ansatz, wie wir das Schutzniveau hochhalten.
Mhm. Lass uns das mal ein bisschen abschichten. Du hast jetzt gerade viele Themen genannt, so den Rundumschlag, was ihr so macht. Das SOC. Also der Teil, den du jetzt gerade beschrieben hast mit Security Operations, was ist das oder was? Warum macht es für einen Wasserversorger Sinn, da mitzumachen?
Für einen Wasserversorger macht es deshalb Sinn, weil wir halt uns speziell auf die Wasserwirtschaft fokussieren. Das beginnt schon beim Setup. Das heißt, als wir das Projekt aufgebaut haben, haben wir zusammen mit wasserwirtschaftlichen Betreibern, unter anderem mit der Gelsenwasser, hier das Know-how aus den Betrieben genommen, um herauszuarbeiten, was ist das spezielle Schutzbedürfnis und wie können wir dem am besten Herr werden.
Stadtentwässerung Köln noch? Ne?
Und Stadtentwässerung Köln war da auch dabei. Emscher Genossenschaft Lippeverband waren so quasi, das sind ja unsere Gesellschafter, die waren da initial dabei, uns zu unterstützen. Damit haben wir getreu unserem Motto aus der Branche für die Branche etwas aufgebaut, was halt wirklich für die Wasserwirtschaft und ihre speziellen Anforderungen da ist. Das ist mal das eine. Also erstens, wir verstehen die Branche, wir wissen, was da draußen die Herausforderungen sind, können uns darauf individuell einstellen. Und auf der anderen Seite bringt das natürlich einen Vorteil, wenn eine ganze Branche, wenn viele Betriebe einer Branche sich hier zusammentun und hier ein gemeinsames Bild erzeugen, dann können wir viel schneller auf eine globale Bedrohungslage reagieren, denn es ist ja ganz oft so, dass Angreifer dies dann gezielt auf Wasserwirtschaft absehen, nicht nur bei dem einen Betrieb oder bei dem anderen Betrieb anklopfen, sondern bei mehreren. Und dann können wir diese Muster relativ schnell erkennen und können hier viel, viel schneller reagieren und das auch in den Betrieben hineinbringen.
Ja, und das ist vielleicht ja vielen nicht so bewusst. Es gibt ja die auch die rechtliche Bezeichnung der Kritis.
Genau.
Also der Unternehmen, das sind eher die Großen, die sowieso schon verpflichtet sind, auch ein hohes Schutzniveau zu halten, ne?
Genau, für Kritisbetreiber ist ein System zur Angriffserkennung ja seit 2023 verpflichtend.
Ja.
Da ist dann die Frage, welchen Reifegrad möchte man erreichen, also welches Schutzniveau man erreichen möchte. Viele haben dann technische Systeme, die zwar wachen, aber da ist noch kein Mensch dahinter, der dann letztendlich auch die Ereignisse auswertet und auch proaktiv reinguckt. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir 24/7 hier immer mit mehreren Menschen da sind und aktiv reingucken in die Systeme, was denn gerade passiert, beziehungsweise wir haben auch entsprechende Alarmierungen, wenn gröbere Vorfälle sind und da sofort drauf reagieren können.
Mhm. Ihr checkt sofort, wenn da irgendwas passiert oder wenn irgendwie Auffälligkeiten sind, dann verkürzt ihr eben die Zeit bis zu dem Zeitpunkt, wo man was tun kann. Und das ist ja schon mal alleine, wie ich gelernt habe, das Wichtigste, glaube ich, dass man kurz nach dem Angriff sofort reagieren kann, ne?
Genau, also ich kenne da einen Wasserversorger, da ist es genau so gewesen, das hat mir im Nachgang erzählt. Freitagabend lief noch ein ganz normales Backup. In der Nacht auf Samstag hat die Verschlüsselung begonnen, als Montag in der Früh der Geschäftsführer als erster in den Betrieb kam und den Computer hochfahren wollte, ging nichts mehr. Man wollte zum Telefon greifen, ging auch nicht mehr, weil das war eine Voice-over-IP-Anlage, die auch über die Server lief. Es hat dann nichts mehr funktioniert. Und man konnte im Nachgang feststellen, dass genau in dieser Zeit zwischen Samstag in der Nacht und Sonntag dann die komplette Verschlüsselung stattgefunden hat.
Diese ersten 24 Stunden, die so wichtig sind, ne?
Ja, also das ist natürlich sehr unterschiedlich. Je nach Datenmenge dauert so ein Verschlüsselungsprozess auch. Aber teilweise geht es in Minuten und manchmal dauert es ein paar Stunden. Und in diesem Zeitfenster muss man sehr schnell reagieren. Und wenn man halt so ein System laufen hat und dann erst Montag wieder reinguckt, ist das zu spät.
Mhm. Und da muss der Wasserversorger selber muss nichts an zusätzlicher Kenntnis, sage ich jetzt mal platt, aufbringen, um sich euch anzuschließen oder der sich für euch ist interessiert. Wenn wir mal einen kurzen Werbeblock machen dafür, lebt das Ganze natürlich auch davon, dass möglichst viele Wasserversorger mitmachen und auch das Netzwerk noch weiter erhöhen. Und da gibt's da irgendwie eine Hürde?
Nee, es gibt keine richtige Hürde. Wir waren ja von Anfang an so, dass wir gesagt haben, die Wasserwirtschaft ist sehr heterogen und wir als gemeinnützige GmbH, die zum Land gehört, wir haben natürlich auch den Auftrag, speziell für kleine Betriebe ein Schutzniveau zu schaffen, das sie sonst am freien Markt so nicht kriegen würden. Mhm. Und an der Stelle haben wir uns ganz früh Gedanken gemacht, wie wir unser Setup so aufsetzen, dass da wirklich jeder dran teilnehmen kann, egal wie er aktuell aufgestellt ist. Und ja, es ist natürlich besser, wenn man auch im eigenen Haus Kompetenzen hat, die da auch an den Themen arbeiten, so dass der Austausch hier noch besser ist. Aber theoretisch kann sich bei uns jeder anschließen. Wir arbeiten sogar mit Wasserverbänden, die gar keine hauptamtlichen Mitarbeiter haben, sondern rein ehrenamtlich unterwegs sind. Auch für die sind wir da, wenn es um deren Schutz der Cybersicherheit geht.
Mhm. Ich habe ja vorhin erzählt, ich habe einen Podcast mit dem Marc Oehlmann gemacht, den ich auch schon lange kenne. Und der hat sehr positiv über euch gesprochen. Ich habe das nur mal so, am Rande sind wir da drauf gekommen, aufs KDW. Und da hat er mir das Folgende gesagt.
Aus meiner Sicht ist das eine sehr tolle Institution. Das ist eine gemeinnützige GmbH, deren Ziel es ist, größere mit kleineren Unternehmen in Verbindung zu bringen, sicherzustellen, dass möglicherweise auch kleinere von größeren oder weniger gut aufgestellten von besser aufgestellten lernen.
Also viel Lob von ihm für ausdrücklich auch für dich und aber fürs ganze Netzwerk. Bist du zufrieden mit der Wasserbranche? Also wie blickst du auf die Branche an sich?
Ja.
Du bist ja kein Wasserspezialist, das ist
genau.
Ja kein Geheimnis.
Nein, ich habe in meinem Leben schon sehr viel gemacht und bin tatsächlich erst vor 2 Jahren in die Wasserwirtschaft gekommen. Bis dahin wusste ich nicht viel über das ganze Thema, außer das, was man als normaler Konsument von Wasser weiß. Aber das ist schon eine Spezialität, die musste ich am Anfang erstmal verstehen. Ich habe das aber dann relativ schnell zu schätzen gelernt, dass es hier eine gewisse Solidarität gibt und dass hier wirklich Große dafür eintreten, auch den Kleinen zu helfen. Und das finde ich irrsinnig schön, denn letztendlich für den Konsumenten draußen ist es total egal, wenn seine Wasserversorgung ausfällt oder wenn er eine schlechte Qualität hat, ob das von einem kleinen Versorger oder von einem großen Versorger kommt. Der Impact ist da draußen immer der gleiche, maximal die Anzahl der Betroffenen verändert sich. Und das finde ich einfach schön, dass hier die Großen, die wirtschaftlichen Möglichkeiten haben, auch die Kleinen dabei unterstützen. Und so kann das gesamte Ökosystem funktionieren, indem man sich nicht gegenseitig hier aufreibt, sondern unterstützt. Und so ist halt unser Angebot dann auch aufgestellt, dass wir tatsächlich für Kleine das gleich hohe Schutzniveau bieten können, das wir den großen Kritisbetreibern bieten, nur halt zu anderen Konditionen.
Ja, also jetzt muss man natürlich, also das, ich glaube, das ist wirklich einzigartig. Es gibt wenige Branchen, die das so machen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass wir uns nicht in einem unmittelbaren Wettbewerbskampf bewegen. Das sind sonst, also ist eher so ein Vorteil von einem monopolisierten Markt oder von einem Bereich, der jetzt nicht in, sagen wir, so einer Existenzangst die ganze Zeit ist. Du sprichst das Thema Ökosystem an, finde ich eine gute Bezeichnung dafür. Gehört auch die Politik mit rein. Du hast es am Anfang gesagt. Also Initiatoren kamen ein Stück weit aus der Branche, aber die Politik war relativ schnell mit im Boot und ist jetzt auch einer deiner Anteilseigner.
Ja, also 2/3 des KDW bis 68% gehören dem Land NRW und hier sind wir eng mit dem Umweltministerium vernetzt. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass das Ministerium unsere Idee sehr würdigt und fördert und unterstützt, wo es geht. Natürlich gibt es hier begrenzte Möglichkeiten, aber gerade für die Themen, mit denen wir uns aktuell beschäftigen, hat es auch sowohl nochmal finanzielle Unterstützung gegeben, wie wir auch sehr viel ideelle Unterstützung aus dem Ministerium herausbekommen. Und das zieht sich durch alle Abteilungen dort durch und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
Meine Wahrnehmung ist, dass die Politik spätestens jetzt seit der Ukraine-Krise oder dem Russland-Krieg plötzlich eine hohe Aufmerksamkeit für dieses Thema hat und auch sehr genau auf solche Aktionen oder solche Netzwerke wie dich guckt gerade. Du siehst es aber positiv.
Ich sehe das durchaus positiv. Wir sind viel unterwegs. Wir sind ja mit vielen Behörden vernetzt und das kommt überall sehr gut an, was wir tun. Wir nehmen hier auch ein Stück weit eine Vorreiterrolle ein und gern gucken sich auch andere Branchen an, was wir machen, um unsere Ideen, ich weiß nicht sagen zu kopieren, aber sich da ein Vorbild zu nehmen und dafür ja eine Anleitung zu nehmen, wie sie selbst ihr Schutzniveau in der Branche erhöhen können. Und das freut uns auch ein Stück weit.
Es gibt ja, ich glaube, das muss man auch immer mal wieder erwähnen, es gibt ja im Innenministerium auch eine Stelle, die sich komplett darum kümmert, die auch eigentlich immer angerufen werden kann, ne? Oder uneigentlich auch. Aber es gibt ja aus vielen Ländern immer die Vorstellung, dass man am besten eine Telefonnummer hätte, die man dann anruft, Tag und Nacht. Das gibt es bei uns im Grunde in NRW. More or less.
Es gibt hier verschiedene Einrichtungen. Also auf der einen Seite fällt mir natürlich hier die Koordinierungsstelle Cybersicherheit an, die sich speziell darum kümmert, hier auch proaktiv zu agieren und die Netze herzustellen. Auf der anderen Seite gibt's reaktiv natürlich hier die Polizei in NRW, das Landeskriminalamt, das sehr, sehr aktiv ist und auch bekannt dafür ist, hier sehr gute Arbeit zu bieten im Falle eines Falles. Und das sind schon wertvolle Stellen auch.
Lass uns mal vielleicht von diesem Bereich der reinen IT weg, nochmal zu den drei Säulen, was ich gesehen habe bei dir. Du teilst das immer auf, was für dich Cybersicherheit ist. Und da ist immer die Dreifaltigkeit Prozesse, Technologien, Menschen. Zumindest habe ich das gesehen. Ja. So in den groben Bereichen, die so da sind. Kannst du da ein paar Sätze zu sagen zu dieser Aufteilung, warum das für dich so diese drei Kernfelder sind?
Ja, aus der Managementperspektive ist das auf jeden Fall eine wichtige Kategorisierung, denn Prozesse ist etwas sehr Dynamisches momentan. Die verändern sich eigentlich permanent in diesem Thema Cybersicherheit und zwingt einen zum ständigen Lernen, immer up to date sein, ist aber auch irrsinnig spannend. Hier gibt's ganz total viel Innovationsmöglichkeit und Verbesserungspotenzial, was einfach das ist etwas, was motiviert.
Geht es da um IT-Prozesse? Also ist das wirklich, oder ist das so zu verstehen, auch wer wann mit wem spricht und so?
Würde ich eher mal so in technische Prozesse jetzt ziehen.
Okay.
Dann ist die Technik ist natürlich grundsätzlich etwas, was mich von klein auf fasziniert und wo ich immer sage, das ist ein sehr spannendes Thema. Das ist aber meiner Meinung nach gerade in der Wasserwirtschaft ein relativ stabiles Thema auch und das ist so der Fels, auf dem man aufsetzen kann. Für mich als Geschäftsführer ist es aber, das Allerwichtigste sind meine Mitarbeiter und die Menschen, die hier agieren. Und das ist eigentlich so, womit eine Organisation erfolgreich ist oder nicht. Denn Technik und Prozesse lassen sich relativ leicht kopieren, Menschen nicht. Und das ist auch eine der größten Herausforderungen gewesen, beziehungsweise ein großes Fragezeichen, das viele uns hingestellt haben, als wir das Projekt aufgebaut haben. Naja, kriegen wir überhaupt die richtigen Mitarbeiter dafür? Und ein Stück weit, sage ich da, dank meiner langjährigen unternehmerischen Erfahrung, habe ich da so meine Methoden, wie ich da rangehe. Das hat sich auch hier bewiesen, dass wir dann erfolgreich waren, dass wir die entsprechenden Mitarbeiter gewonnen haben, die wir für unser Projekt brauchen. Und ich bin da absolut glücklich über jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die wir im Hause haben, mit denen wir irrsinnig gut zusammenarbeiten, die alle die entsprechende Motivation mitbringen, das passende Mindset hier, aber auch die notwendige fachliche Expertise, die man hier braucht. Und die bei uns jeden Tag antreten, nicht nur, weil sie bei uns maximal Geld verdienen, sondern um wirklich die Wasserwirtschaft zu schützen.
Du hast im Grunde ja eine ähnliche oder dieselbe Konstellation, wie wir sie alle in der Wasserwirtschaft haben. Bezahlung ist das eine. Das andere ist natürlich, dass man aber, auch wenn man jetzt einen Purpose will, wie man so neudeutsch sagt, gut aufgehoben ist in der Wasserwirtschaft ich zähle dich jetzt auch dazu zur Wasserwirtschaft im Grunde, dass man eben für was arbeitet und morgens aufsteht, für das es sich auch lohnt aufzustehen, was man auch ganz gut erklären kann.
Definitiv, das betrifft mich ja auch selbst. Also als ich mein Unternehmen 2023 verkauft habe, habe ich mir dann auch die Frage gestellt, was machst du denn jetzt eigentlich in der Zukunft? Und hatte ich zuerst mal so ein Sabbatical angedacht und dann habe ich relativ schnell festgestellt, mit meiner vielen Freizeit gehe ich den Leuten auf die Nerven und die Frau arbeitet, die Kinder gehen in die Schule. Ach, habe ich gedacht, ich suche mir eine sinnvolle Beschäftigung und das war wirklich so das Sinnvolle, das war der große Aufhänger für mich. Und so bin ich dann in die Wasserwirtschaft gekommen und ich mache es hier wirklich aus Überzeugung, weil ich hier sage, na, man hat hier auch mit seinen Widrigkeiten zu kämpfen, aber am Ende des Tages weißt du, wofür du es tust.
Jetzt hast du über deine Mitarbeiter oder Mitarbeitenden gesprochen. Du hast ja hier größtenteils Experten, gehe ich davon aus. Also Leute, die jetzt wirklich nichts anderes machen, als sich mit Cyber-Security zu befassen und mit IT-Sicherheit. Jetzt haben wir im Unternehmen ja eine andere Konstellation. Das ist, glaube ich, bei kleinen wie bei großen Unternehmen gleich. Da sind ja viele Menschen, die machen eigentlich was anderes. Und die befassen sich jetzt seit Monaten, also gefühlt erst seit Monaten, viel stärker mit so einem Thema. Ich nehme das bei uns intern mit, Kampagnen, viel mehr Arbeit nach innen, also viel mehr Kommunikation, weil man merkt, IT und damit auch die Sicherheit dazu ist kein Thema mehr für ein paar Fachleute, sondern insgesamt muss sich jeder damit befassen. Ich find's gut, aber es gibt natürlich auch andere Stimmen. Also es ist schon krass, wie viel Aufwand und wie bestätigt deine Aussage, wie dynamisch, also wie viel man lernen muss, eigentlich dieser Markt ist, dass man im Grunde ins interne Navi jeden dritten Tag reingucken kann und immer wieder neue Themen zum ganzen Feld IT-Sicherheit oder IT an sich, aber vor allem auch immer IT-Sicherheit findet, ist ja eigentlich ein Bereich, der dann hochgradig spannend ist, ne?
Ist absolut spannend. Ich glaube auch, es muss nicht jeder Cybersicherheitsexperte sein. Ja, das ist absolut nicht notwendig. Aber so ein Grundmaß an Wissen, wo sind meine Gefahren, wo kann ich hier einen Fehler begehen und damit meine Organisation gefährden und damit letztendlich auch in der Wasserwirtschaft die Wasserversorgung oder Entsorgung gefährden, die ist schon für jeden Mitarbeiter unerlässlich. Ich vergleiche das da gern mit Basiswissen an Erste Hilfe oder Brandschutz. Jeder muss wissen, wenn es brennt im Haus, wie komme ich raus und wie erkenne ich eine Feuergefahr, beziehungsweise jeder, der auch einen Führerschein hat, weiß, wenn er auf der Straße unterwegs ist, muss er im Zweifel Erste Hilfe leisten und da ist es selbstverständlich. Das Thema Cybergefahren ist halt in der breiten Masse doch relativ was Neues, aber irgendwann wird das einfach in unseren Köpfen drin sein und zum ganz normalen Alltag gehören. Dann tut's auch nicht mehr so wie.
Nein, mir hat es am Anfang ein bisschen wehgetan, muss ich zugeben. Aber es macht auch Spaß, wenn man sich stärker damit befasst. Und es nimmt auch ein bisschen die Angst. Also jetzt den Leuten, die zuhören, die jetzt ähnlich denken, die aus einer anderen Ecke kommen. Man kriegt auch eine stärkere Sicherheit im Umgang mit diesen ganzen Themen. Zum Beispiel mit der Frage Transparenz. Transparenter Umgang, finde ich ganz spannend. Man hat ja früher immer gesagt, das größte Problem ist, dass keiner sich meldet, wenn er einen Fehler gemacht hat oder wenn er irgendwas angeklickt hat. Und mittlerweile ist man zu der Erkenntnis gekommen, dass das das Schlimmste ist, was überhaupt passieren kann. Und vor allem, dass man den Leuten eben nicht den Kopf abreißt, wenn was passiert. Zumindest bei uns intern ist es so, dass man immer wieder dafür wirbt. Um Gottes Willen, sagt sofort Bescheid. Ist kein Drama, also klar, ist ein Drama, aber meldet euch bloß sofort, wenn irgendwie was ist. Sind das so Dinge, die du dann auch schulst bei dir in deinem zweiten Fuß Schulung?
Also das ist ein Stück weit Unternehmenskultur. Ich beschäftige mich schon seit 25 Jahren mit Führungsthemen und da ist das, glaube ich, ein zentrales Thema. Die Fehlerkultur in einem Betrieb, das ist einfach essentiell, dass man das richtig lebt. Und das wird bei uns auch so gelebt und nicht nur zum Thema Cybersicherheit, sondern wir sind ein dynamisches Unternehmen und bei uns können Menschen Dinge probieren. Und wenn man sieht, das ist nicht der richtige Weg, dann kann man es korrigieren, aber man muss drüber sprechen. Und so muss man das auch bei der Fehlerkultur mit Cybersicherheit letztendlich leben. Es ist unerlässlich, dass man relativ schnell sagt, wenn etwas auftaucht, denn das hilft der IT, schnell Maßnahmen zu setzen, um potenzielle Schäden einzudämmen. Es hilft aber auch, andere aufmerksam zu machen. Und es ist keine Schande. Also es kann jedem passieren, dass auf eine Phishing-Mail reinfällt. Selbst ich und meine Kollegen, wir gucken bei mancher Mail dreimal drauf. Vorgestern erst habe ich wieder so eine Mail bekommen. Domain läuft aus, ihre Systeme sind nicht mehr verfügbar. Kann das sein? Hat da irgendjemand einen Fehler gemacht? Aber bevor man draufklickt, nochmal dreimal gucken. Und am Ende des Tages hat sich herausgestellt, ja, es war eine sehr, sehr gut gemachte Phishing-Mail. Aber man muss da schon, also wie gesagt, es ist keine Schande, hier auch mal daneben zu tippen.
Das ist ja das beruhigend, passiert, dass ihr das auch seht, auch nicht
ja,
sofort seht.
Nee, definitiv. Ich sag ja, die Systeme werden hier immer besser. KI generiert sehr, sehr gute Mails und man muss verdammt viel aufpassen. Und wenn mal wirklich was passiert, dann muss man einfach schauen, dass man den Fehler schnell wieder behebt, damit man keinen größeren Schaden anrichtet. Deshalb muss man auch dann drüber sprechen.
Das, was wir zuletzt gemacht haben, ist ein Sicherheitsquiz. Also ich glaube, fand ich auch ganz interessant, ist auch neu, aber man muss einfach Wissen aufbauen dazu, ne?
Ja.
Egal auf welche Art und Weise. Kann spielerisch sein, kann in kleinen Häppchen sein, Microlearning, wie auch immer man es nimmt. Aber es ist einfach im Interesse, glaube ich, von Unternehmen da draußen auch das allgemeine Know-how-Niveau drastisch zu erhöhen bei den Leuten, ne?
Genau, so ist auch unser E-Learning aufgebaut zum Thema Cybersicherheit. Wir haben das so in kleinen Wissenshäppchen verpackt und am Ende von jeder Einheit gibt's entweder Multiple-Choice-Test oder gibt's so ein Drag-and-Drop, wo man die Sachen richtig zuordnen muss oder die falschen Antworten rausfiltern muss. Am Ende des Tages ist es genau das.
Die Angebote vielleicht nochmal dazu kurz, was du da machst für E-Learning und Netzwerke, die so da sind, ihr macht ja auch Veranstaltungen und so, das ist grundsätzlich ja aber für Mitglieder von euch gedacht, ne?
Also es ist so, wir haben verschiedene Pakete, die wir anbieten. Dieses E-Learning, das bieten wir für ein monatliches Abo an. Das kann im Prinzip jeder erwerben, der aus der Wasserwirtschaft kommt. Ja, dann ist das ganze große Thema SOC und Co. Das ist natürlich ein eigener Baustein, den wir anbieten. Dann haben wir diverse Veranstaltungen. Teilweise fallen sie in den Bereich unserer Gemeinnützigkeit, wo sie auch kostenlos sind, um den Austausch innerhalb der Branche zu fördern. Teilweise sind es kostenpflichtige Veranstaltungen, wie dann so ein Wochenseminar zum Thema NIS2-Umsetzung, worauf man achten muss, wenn man das in den Betrieb dann tatsächlich ausrollen muss. Dauert dann halt eine Woche, ist aber zum fairen Preis kalkuliert.
NIS2 ist ein gutes Stichwort. Wollte ich auch noch drauf kommen. Wir sind ja durchaus auch ein politischer Podcast. Oder aus Politik folgt Recht. Du hast NIS2 jetzt genannt. Es gibt so zwei, drei Dinge, die man, glaube ich, auch als Wasserversorger, wenn man sich nicht damit befasst, auch kennen müsste. Wie sieht im Moment so der Rahmen aus, wo du sagst, liebe Leute, es gibt paar Sachen, an die solltet ihr denken, die sind eigentlich Pflicht.
Also als allererstes ist mal dieses Bewusstsein zu schaffen, dass diese nationale Umsetzung jetzt relativ schnell passieren wird. Da wird die neue Regierung nicht drum herum kommen, denn da gibt es schon Vertragsverletzungsverfahren von der EU. Die Umsetzungsfrist ist ja schon im Oktober vorigen Jahres abgelaufen.
Die NIS ist eine Sicherheitsrichtlinie, ne? Muss man vielleicht dazu
das
sagen.
Das ist eine EU-Richtlinie, die in nationales Recht umgesetzt werden muss. Die ist eigentlich schon 2022 auf den Weg gebracht worden und hätte im Oktober 2024 umgesetzt werden sollen. Das ist jetzt nicht passiert und dann ist die Regierung auseinandergegangen. Gut, die Situation haben wir aktuell. Was man aber schon am Schirm haben muss, so eine EU-Richtlinie kann auch eine unmittelbare Wirkung entfalten, wenn es um Schadenersatz geht. Also wenn tatsächlich in einem Betrieb draußen was passiert und ein Betroffener Schadenersatz geltend machen möchte, mit der Begründung, dass Verpflichtungen, die nach NIS2 eigentlich erfüllt werden müssen, nicht passiert sind, dann kann er sich bei dem Betrieb jetzt schon schadlos halten. Das Einzige, was jetzt noch nicht ist, dass Behörden irgendwie auf die Betriebe zugehen können und sanktionieren können. Ja. Sobald die Umsetzung erfolgt ist, wird aber auch das relativ schnell passieren, dass die Behörden hier ein Auge haben werden. Das BSI wird wahrscheinlich die hauptzuständige Behörde dafür sein. Das kenne ich jetzt so, dass die nicht unbedingt darauf aus sind, die Betriebe zu sanktionieren, sondern eher zu motivieren, hier den Schutz zu erhöhen. Aber ich bin auch überzeugt, dass das BSI sehr hart durchgreifen wird, wenn jetzt sich jemand zurücklegt und sagt, ach, ich guck mir das jetzt alles mal an und warte, was passiert. Denn dafür ist das Thema zu umfangreich bekannt und auch zu drastisch kritisch, dass man das aussitzen kann. Letztendlich stehe ich auch voll hinter dieser NIS2-Richtlinie, weil das eine Vorschrift ist, die nicht nur Bürokratie erzeugt, sondern die tatsächlich die Menschen zwingt, das Sicherheitsniveau zu erreichen, das angebracht ist, das unbedingt angebracht ist. Es bezieht ja alle die Branchen ein, die für uns essentiell sind in unserem täglichen Leben, wie zum Beispiel die Wasserversorgung und die Entsorgung. Und es schafft ein Mindestmaß an Sicherheit. Ja, es geht hier wirklich um Mindeststandards. Und die müssen relativ schnell dann umgesetzt werden. Und das fängt eben an bei der Schulung aller Mitarbeiter und dass man das regelmäßig macht und dann auch nachweist. Das nimmt jetzt ausdrücklich nochmal
Schulung im IT-Bereich.
Schulung zum Thema Cybersicherheit.
Hm? Ja. Okay.
Das nimmt insbesondere nochmal dediziert Führungskräfte in die Verantwortung, damit das nicht wegdelegiert wird und gesagt wird, so, naja, wird sich schon irgendwer drum kümmern. Das ist wirklich eine Sache, die von oben herab gelebt werden muss. Und das hat natürlich auch ganz viele technische Vorschriften, die teilweise ja in vielen Betrieben schon Usus sind. Ich sage jetzt mal so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn man sich heute irgendwo einloggt, das sollte man auch im Privaten unbedingt machen, denn Passwörter zu klauen ist heutzutage keine Kunst mehr. Das passiert viel zu oft und geht dann halt in andere Bereiche hinein, sichere Kommunikation.
Das würdest du generell aber für jeden Bereich empfehlen. Also wird ja jetzt fast überall angeboten, Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Ja.
Glaube ich aber nicht, dass das jeder schon überall macht.
sollte aber unbedingt. Also da kann ich nur dringend dazu raten. Bei uns im Hause ist das absolute Pflicht. Ja. Mhm. Also das wird auch kontrolliert. Das ist auch Teil unseres Audits gewesen. Wir sind ja mittlerweile ISO 27001 zertifiziert. Und da gehört das natürlich auch dazu. Aber das sind so Basics. Die können mit wenig Aufwand, kann man hier sehr viel Sicherheit erzeugen. Ja, es geht bei NIS 2 nicht darum, sehr, sehr viel zu tun, sondern sich einmal das Ganze bewusst zu machen, ein Konzept zu schaffen und dann Schritt für Schritt die zumutbaren Dinge auch umzusetzen.
Mhm. Ja, vielleicht auch privat. Ein wichtiger Tipp für jeden. Ne? Ganz ja, jeder, sich mal überlegen. Ich habe letztens zum Thema Passwort habe ich ein Video gesehen von einem englischen Comedian. Der hat mal beschrieben, wie das in den letzten Jahren gelaufen ist, also wie sich die Passwörter entwickelt haben. Schritt 1, man musste mal ein Wort eingeben. Da hat wie jeder den Namen seines Hundes eingegeben. Und dann hat er gesagt, plötzlich war die Vorgabe, es muss eine Nummer dazukommen. Mhm. Hat jeder die 1 hinten dran gemacht. Und dann kam das mit den Sonderzeichen. Da hat jeder bei sich auf der Tastatur geguckt, hat mal zum ersten Mal überlegt, was es so für Sonderzeichen gibt, ist im Ausrufezeichen hängen geblieben und hat das Ausrufezeichen hinten dran gehängt. Und dann guckte er in die Menge und meinte, so, es gibt jetzt wahrscheinlich eine Menge Leute, die jetzt relativ schnell in der Pause zum Handy gehen und ihre Passwörter ändern.
Und das ist halt tatsächlich, also diese KI-Systeme, die Passwörter knacken, die kennen das natürlich alles. Es gibt sogenannte Passwort-Wörterbücher, wo man halt die Standard-Passwörter drinnen hat in diesen Libraries und die dann ausprobiert. Und ja, mit Zwei-Faktor-Authentifizierung ist wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig sicher. Da gibt es ja auch das eine oder andere System, das man umgehen kann. Aber es erhöht nochmal den Schutz um ein wesentliches Maß. Und das sind sehr einfache Dinge. Die bietet mittlerweile fast jeder Dienst an. Und man sollte das nicht nur im beruflichen Kontext machen, sondern auch privat. Ja, also ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren ist meine Frau, wurde das eBay-Konto gehackt. Sie hat gelegentlich so ein paar alte Sachen über eBay verkauft, die man nicht mehr benötigt hat. Und dann wurde das eBay-Konto gehackt und dort waren natürlich auch die Kreditkartendaten hinterlegt und plötzlich gab es Abbuchungen auf der Kreditkarte und das geht so schnell. Kann man so alles irgendwie rückabwickeln, ist aber mit irrsinnig viel Ärger verbunden und mit einem höheren Maß an Schutz. Damals hat es das noch nicht gegeben, ist glaube ich 10 Jahre her, dass hier das passiert ist. Heute ist das relativ einfach abstellbar.
Ja, absolut. Ronald, du bist ja durchaus ein bisschen politischer Mensch, du hast ja auch viel mit Politik zu tun. Vielleicht, wenn wir uns auf die Zielgerade begeben. Wir nehmen auf am 10.04. Wir haben jetzt einen Koalitionsvertrag. Ich weiß nicht, ob jeder schon reingeguckt hat. Ich habe es in Teilen gemacht. Grundsätzliche Einschätzung zur Politik, vielleicht auch zur neuen Bundesregierung, wenn du eine hast. Das ganze Thema Digitalisierung oder Cyber Security, gerne auch speziell. Hast du den Eindruck, dass es die nötige Prio hat, die es im Moment haben müsste? Es soll ein Digitalministerium geben, grundsätzlich eine sichere oder eine sinnvolle Einrichtung. Hast du dazu vielleicht eine Meinung? Gibt es ja unterschiedliche.
Gibt es zwei Sichtweisen dazu. Also erstens, ich halte mich aus der Parteipolitik, halte ich mich raus. Ich habe natürlich eine politische Meinung. Und was mir wichtig ist, ist, dass neue Regierungen, ich komme ja aus Österreich, ich bin österreichischer Staatsbürger, wir haben dort ähnliche Herausforderungen, wie sie in Deutschland sind.
Ja.
Und mir ist wichtig, dass die Bürger ernst genommen werden und dass ihre Sorgen nicht dazu führen, dass die Leute zu radikalen Kräften am Rande gedrängt werden, sondern das muss meiner Meinung nach eine Regierung abfangen. Da ist es wichtig, glaube ich, dass man zukunftsorientiert Dinge anpackt. Inwiefern das die neue Regierung will und kann, weiß ich nicht. Ich bin da jetzt einfach mal, ich bin ein optimistischer Mensch und bin da zuversichtlich und denke mir, das Potenzial dafür ist da. Eigenes Digitalministerium hat Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, wenn sich dediziert wer drum kümmert, weil das natürlich die Wichtigkeit nochmal unterstreicht und das hat schon nochmal Chancen. Auf der anderen Seite ist Digitalisierung natürlich was sich durch alle Bereiche zieht und überall ankommen muss. Die Gefahr dabei ist immer, dass dann so ein Kompetenzgerangel entsteht. Wenn man das vermeiden kann, dann bietet es ja viele Chancen.
Klar, also ich bin da auch hin und her gerissen. Ich glaube nach meiner bescheidenen Erfahrung, dass es eine gute Entwicklung ist, weil es stimmt, dass die Gefahr ist, dass sich viele andere dann erstmal rausziehen und sagen, das ist ja nicht mein Bereich, ist ja deiner. Trotzdem heißt das, das hat eine hohe Aufmerksamkeit, eine politische. Es gibt jemanden, der macht nichts anderes. Es sind ja auch Schwergewichte in der Diskussion, die es werden könnten. Wenn jetzt digitale Infrastruktur zusammenkommt, mit einem Apparat, der da drunter steht, mit Leuten, die ein Thema treiben, ist das, glaube ich, schon nochmal eine Wucht, die eigentlich bei anderen Themen auch immer funktioniert hat. Also ja, sicherlich eine gute Sache, um das in die Breite zu tragen, glaube ich.
Definitiv, bietet eine große Chance.
Ronald, ich glaube, es ist rübergekommen, was ihr macht. Ich glaube, es ist nicht notwendig zu betonen, dass ihr euch über andere Wasserversorger, über Interesse freut, darüber, dass die Branche an sich immer noch gerne was machen kann, sich aufgehoben fühlen kann bei dir. Ihr seid ja sehr transparent in der Ansprache, sitzt hier in Essen. Man kann sich melden und dann finde ich es persönlich toll, dass wir sowas haben hier als Branche, dass wir sowas aufgebaut haben, alle zusammen. Meine Abschlussfrage ist immer die gleiche, die wollte ich auch dir stellen. Wenn du überlegst für das Jahr 2025, was wäre eine Frage, die du gerne glasklar beantwortet hättest?
Schwierig, weil es gerade sehr viele sehr, sehr wichtige Themen gibt.
Das stimmt.
Vom Globalen bis ins Kleine runtergebrochen. Ich habe sehr viele Wünsche gerade für uns, aber ich glaube, eines der wichtigsten Themen für uns alle ist, dass wir es schaffen, sehr zeitnah wieder einen globalen Frieden herzustellen. Ich möchte jetzt nicht sagen, wir sind gerade im globalen Krieg, aber es gibt sehr viele Kriegsschauplätze und die angeheizte Stimmung, die sich über den Globus zieht, die tut uns allen nicht gut. Ich hätte gern, dass wir das in diesem Jahr noch schaffen, dass wir hier wieder eine Einigkeit, eine weitgehende Einigkeit und einen Frieden herstellen, denn ohne den bringt das alles nichts, was wir hier tun.
Sehr gut. Ich glaube, da kann sich jeder anschließen gerade. Vielleicht haben wir zumindest die Handelsschwierigkeiten dann schon oder die Unsicherheiten gelöst. Wir sind dann, wie gesagt, am 10.04. Die Börse hat sich wieder nach oben bewegt. Zölle sind wieder zurückgenommen worden. Schauen wir mal, wie es ist, wenn wir das ausstrahlen hier. Lieber Ronald, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht.
Vielen Dank. Hat mich gefreut, mich mit dir zu unterhalten. Und bis bald.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.